Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lias Crime Time. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ihr dürft mir auch weiterhin gerne Fallvorschläge senden per E-Mail oder bei YouTube, bei Instagram, wo auch immer ihr das gerne mögt. Ich freue mich natürlich auch immer auf Rückmeldung zu den Folgen. Und ja, meine Lieben, ich würde sagen, wir fangen dann mal an mit dem heutigen Fall. Ich bin durch Zufall darauf gestoßen, denn André hatte mir einige XY-Folgen zur Verfügung gestellt und daraus habe ich dann noch mit sehr viel mehr Informationen natürlich eine neue Folge für euch generiert und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann bleibt doch jetzt gerne dran. Heute möchte ich nämlich mit euch über den Alstermord sprechen bzw. darüber berichten, bei dem ein viel zu junger Mensch sterben musste. Am 26. Mai 2000 kam Viktor Elling zur Welt. Seine Mutter Veronique ist eine bekannte Sängerin, sein Stiefvater ist Pianist. Außerdem hatte er noch eine kleine Schwester, diese wurde aber erst 2012 geboren. Sie lebten alle zusammen in Hamburg. Mit 4 Jahren lernte Viktor seinen Stiefvater kennen, mit dem er auch ein sehr gutes Verhältnis hatte. Unter der Woche allerdings lebte der 16-jährige Gymnasiast jedoch bei seinem leiblichen Vater, aber insgesamt hatten alle wohl ein ziemlich gutes Verhältnis untereinander. Seine Mutter beschreibt Viktor als einen sehr fröhlichen Jungen, jemand, der Streit eher schlichtete als provozierte. Er liebte es, Klavier zu spielen, klassische Musik und auch Philosophie. 2016 lernt Viktor ein 15-jähriges Mädchen kennen. Das war wohl so seine erste Jugendliebe oder seine vielleicht sogar erste große Liebe, die er gerade anfing, so richtig zu genießen. Es gab auch erste Verabredungen zwischen den beiden, vielleicht auch schon mehr Verabredungen. Das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Am 16. Oktober 2016 war aber auch wieder so eine Verabredung. Es waren Schulferien gewesen und eigentlich war es ein ganz normaler Sonntag. Viktor war auch wieder bei seiner Mutter und sie machten wie so oft zu Hause zusammen Musik. Am Nachmittag hatte Viktor dann aber vor, sich eben dann mit seiner Freundin wieder zu treffen. Und für den Abend hatten die beiden eigentlich auch geplant, ins Kino zu gehen. Das war so gegen 20 Uhr. Als sie aber am Kino angekommen waren und dann festgestellt haben, dass der Film, den sie schauen wollten, aber an dem Tag gar nicht lief, haben sie sich dann überlegt, ihren Plan eben zu ändern. Sie fuhren dann mit der U-Bahn zum Jungfernstieg in Hamburg und gingen über die Lombardsbrücke ans Alsterufer unterhalb der Kennedybrücke. Und die haben sich dann dort so auf die Stufen gesetzt und den schönen Ausblick im Dunkeln sehr genossen. Und diese Stelle nahe der Kennedy-Brücke, die ist halt auch besonders am Wochenende bei Pärchen und auch bei Partygängern halt sehr beliebt. Es soll dort wohl auch viele Jogger geben, die da unterwegs sind, wobei ich denke, das trifft vielleicht eher so für den Bereich des Tages zu, wenn es noch hell ist, aber vielleicht ist das ja auch im Dunkeln so. Zeugen sehen übrigens auch auf einer Parkbank jemand dort sitzen. Wer die Person gewesen ist, das ist wohl, glaube ich, bis heute nicht ganz aufgeklärt. Aber das konnte eben auch ein wichtiger Zeuge oder eine wichtige Zeugin des Abends gewesen sein. Als Viktor also und seine Freundin dann den schönen, aber auch kalten Abend an der Alster genossen haben, kommt dann wie aus dem Nichts gegen 22 Uhr hinterrücks eine Person auf die beiden zu. Und dieser Mann, der sticht mehrfach auf Viktor ein, bis er auch am Boden liegt, und seine Freundin schubst der unbekannte Mann in die Alster, sie kann sich aber glücklicherweise retten und um Hilfe schreien und die Polizei und Feuerwehr wird alarmiert. Der Mann, der auf Viktor einstach, rannte weg, nachdem er dann eben Viktors Freundin ja in die Alster geschubst hat. Er lief auf einen Wanderweg in Richtung der Straße Alsterufer davon. Der genaue Tatort wird seitens der Polizei übrigens unterhalb der Kennedy-Brücke Elke und Lisa Linau Sandweg beschrieben, also so heißt wohl die Straße dort. Und während der Täter davonrennt, kämpft Viktor noch immer an der Alster um sein Leben. Er wird noch von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht, jedoch verstarb er wenig später an seinen schweren Verletzungen. Seine Freundin bleibt traumatisiert zurück. Eine Frau, die auf der Lombardsbrücke gerade im Auto sitzt, bemerkt allerdings einen Mann auf der Brücke, der fast vor ihr Auto läuft. Der lief quasi auf der Fahrbahn und nicht auf dem Gehweg. Und das wirkte natürlich alles so ein bisschen verstörend, die Szene. Deswegen fragte man sich, ob das vielleicht der Mörder von Viktor gewesen sein könnte. Das ist wohl aber bis heute offen geblieben. Aber mit Hilfe dieser Frau und vermutlich auch Viktors Freundin wurde damals eine Täterbeschreibung und auch ein Phantombild angefertigt. Und der Mann, der wird wie folgt beschrieben: 23 bis 25 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 groß, kurze dunkle Haare mit einem Dreitagebart. Auch soll er ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben, einen braunen Pullover getragen haben und eine blaue Jeans. Es gab auch ein angefertigtes Phantombild. Allerdings sieht die Polizei das heute so ein bisschen kritisch, denn dieses Phantombild zeigt wohl mehr ein Allerweltsgesicht. Ich habe es ehrlich gesagt im Internet auch nicht mehr finden können und es würde nicht so wirklich weiterhelfen und daher haben sich die Ermittler auch entschlossen, das zum Beispiel nicht im Fernsehen zu zeigen. Und sofort nach der Tat fuhren natürlich damals auch Streifenwagen mit Blaulicht und Sirene zum Tatort und auch durch die Innenstadt und dem Stadtteil Roter Baum und suchten natürlich den Täter, aber hatten leider keinen Erfolg. In der Zeit, wo die Polizei natürlich dann den Täter suchte, vermisste Veronique Elling so langsam ihren Sohn. Es wurde immer später und so langsam dachte sie, dass Viktor doch mal nach Hause kommen müsste. Aber leider war es natürlich nicht, wie er hoffte, Viktor, der klingelte, sondern später die Polizei und das Kriseninterventionsteam. Rückblickend betrachtet Viktors Mutter in einem Interview mit Crimespot, was ich euch auch verlinken werde, diesen Augenblick als einen Albtraum, aus dem man damals einfach nicht wach geworden ist. Auch kann sie sich an manche Dinge aus dieser Zeit nicht mehr wirklich erinnern, weil sie eben in diesem Schockzustand gewesen ist. Sie erzählt auch, dass es Monate gedauert hat, bis sie wirklich realisiert hat, dass ihr Sohn nie wieder zurückkommen wird. Während also Viktors Familie mit dem schweren Verlust versucht, irgendwie weiterzuleben, geht für die Polizei natürlich jetzt erst die Arbeit richtig los. Sie lässt in den folgenden Wochen nach Viktors Tod nichts unversucht, den Mord aufzuklären. Das private und schulische Umfeld wird befragt. Hatte Viktor vielleicht Feinde? Die Tatwaffe wird natürlich auch gesucht. Die Beamten gehen deswegen die Umgebung sogar mit Metalldetektoren ab. Taucher steigen mehrmals in die Alster, um dort zu suchen. Aber auch das brachte keinen Erfolg. Die Zeitungen und das Fernsehen berichten groß über diesen Fall. Die Zeugenbefragungen werden durchgeführt, aber all das brachte nicht so wirklich weiter. Die Polizei geht aber davon aus, dass der Täter nach der Tat verhaltensauffällig gewesen sein könnte, eventuell vielleicht Angaben oder Andeutungen bei jemand gemacht haben könnte. Aber auch dort kamen keine Hinweise von irgendjemandem, dass vielleicht, ja, sich jemand anvertraut hat, einem Mitwisser zum Beispiel. Aber ja, auch da ist nichts gekommen. 14 Tage vergehen und es ist der 30. Oktober, wo der Fall auf einmal in eine ganz andere Richtung zu gehen scheint, zumindest erst einmal. Die Terrororganisation Islamischer Staat, kurz IS, brüstet sich mit der Tat. Sie lässt die Nachricht über Amak, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, ihr Sprachrohr veröffentlichen, dass einer ihrer sogenannten Soldaten die Jugendlichen angegriffen habe. Sie nannten es einen Racheakt für die Militärkampagne im Nahen Osten. Auch blieb im Schreiben des IS offen, ob die Opfer verletzt oder getötet wurden. Wenn die Tat wirklich vom IS geplant gewesen wäre, wäre Viktor zur damaligen Zeit das erste Opfer des IS in Deutschland gewesen. Denn das Attentat, was am Breitscheidplatz passiert ist, das kam ja später. Die Strategie würde zwar zum IS passen, töten mit allen Mitteln, so ein Politologe in einem Interview, aber auch Bundesanwaltschaft und Staatsschutz haben sich eingeschaltet in die Ermittlungen. Aber auch die Mordkommission hat weitergearbeitet in dem Fall. Man nahm die Lage damals sehr, sehr ernst und ermittelte wirklich in alle Richtungen, IS, aber eben auch einem, ich sag mal, normalen Messerangriff, also jetzt von einem nicht Zugehörigen des Islamischen Staates, wenn man es so betiteln möchte. Laut Medienberichten gab es aber Ungereimtheiten im IS-Bekenntnis und keine konkreten Anhaltspunkte für einen IS-Hintergrund, außer eben das Schreiben. Auch war ja von zwei Personen die Rede, die verletzt oder getötet wurden. Dabei überlebte Viktors Freundin ja und das wohl unversehrt, zumindest körperlich. Und auch bekenne sich der IS gewöhnlich nicht erst nach 2 Wochen zu einem Anschlag. Nach umfangreichen Überprüfungen, und ich denke schon, dass Kripo sowie auch Staatsschutz den Fall akribisch untersucht haben, stieß man heute einen Zusammenhang zwischen dem IS und dem Mord an Viktor aus. Heute geht man eher davon aus, dass der IS ja gerne eine Schirmherrschaft zu dem Mord übernimmt, um Angst und Schrecken zu provozieren bzw. zu verbreiten, obwohl der Mord mit dem IS nichts zu tun hatte. Also so vereinfacht gesagt für euch, damit eben der IS sich wieder brüsten kann mit einer Tat, für die er aber gar nicht verantwortlich war, um eben in Deutschland Angst und Schrecken zu verbreiten. Aber wer sich mehr mit dem Thema Viktor und dem IS beschäftigen möchte, kann das ja gerne einmal googeln. Während der Staatsschutz also damals in Richtung IS ermittelte, kümmert sich die Kripo ja, wie ich eben schon sagte, weiter darum, den Täter zu finden, der möglicherweise eben nicht zum IS gehörte. Und dabei gehen sie auch etwas unkonventionelle Wege. Sie stellten die Tat nach, werteten tausende Handydaten aus, stellen sogar einen anonymen Briefkasten für Hinweise in Hamburg auf und verteilen sehr viele Flugblätter. Auch Videoaufnahmen von Überwachungskameras wurden ausgewertet, ohne Erfolg. 4600 Spurenakten, aber kein Hinweis auf den Täter. Auch wird in Social Media nach dem Täter damals natürlich gesucht. Die Polizei hielt es auch für möglich, dass der Täter sich bei seinem Angriff an der Hand verletzt haben könnte. Sie schrieben daraufhin sogar 10.000 Ärzte an, baten um Hilfe und Auskunft. Leider alles ohne Erfolg. Der Tatort an der Kennedy-Brücke verwandelte sich derweil in ein riesiges Blumenmeer. Nicht nur Viktors nahestehende Personen nahmen daran teil, auch viele Hamburger bewegt das Schicksal von ihm sehr. Unser geliebter Freund, wir vermissen dich und denken an dich, haben Freunde auf einen Zettel geschrieben, der neben hunderten Kerzen stand oder vielleicht bis heute noch steht. An Viktors ersten Todestag entschied sich die Familie, ans Meer zu fahren. Denn Viktor liebte es, am Meer zu sein. Wir wollen dort seiner gedenken und trauern, so Viktors Mutter. Auf die Frage, was ihnen Kraft gibt, hat sie geantwortet: Wir sind eine sehr liebevolle Familie. Wir versuchen, füreinander da zu sein. Mein Mann und ich finden Trost in der Musik. In ihr sind wir Viktor sehr nah. Viktors Stiefvater, der ihn ja schon kennt, seit er ein kleiner Junge war, trauert genauso um ihn wie seine leibliche Mutter. Als Viktor starb, war seine Schwester auch gerade mal 4 Jahre alt. Das stelle ich mir auch extrem tragisch vor. Vermutlich wird sie im Erwachsenenalter nur wenig Erinnerungen an ihren Bruder haben und die beiden sollten ein sehr schönes Verhältnis zueinander gehabt haben. Das stelle ich mir wirklich auch sehr hart vor. In einem Artikel habe ich auch gelesen, da stand sowas wie, dass sie manchmal in den Himmel schaut und dann sagt, dass ihr Bruder da oben ist. Und ja, das berührt einen natürlich wirklich sehr. Und oft ist es ja auch so, dass die Polizeiarbeit zum Beispiel seitens der Familie kritisiert wird. Aber Viktors Mutter ist der festen Überzeugung, dass die Sanitäter alles getan haben, um Viktor das Leben zu retten. Und zu den Ermittlungen, hat sie gesagt, muss sie darauf vertrauen, dass eben alles getan wird, um den Mörder zu finden. Und ich finde diese Aussage irgendwie friedlich. Ich weiß nicht, ob man das in dem Zusammenhang überhaupt sagen kann. Aber ich bewundere Viktors Mutter wirklich sehr, dass man in ihren Worten keine Wut auf Ermittler zum Beispiel spürt, wie das oft in solchen Fällen ist, sondern dass sie das Vertrauen einfach in deren Hände legt, dass man den Mörder irgendwann finden wird. Hoffentlich. Auch erzählt sie in dem Interview mit Crimespot, dass sie 2 Jahre therapeutische Hilfe bekommen hat, die ihr sehr geholfen hat, das Ganze zu verarbeiten. Auch ihre Familie, und früher liebte sie es, an der Alster Spaziergänge zu machen, also an der Außenalster, und heute meidet sie das eher. Dabei zogen sie extra nach Hamburg, weil sie Wasser lieben und am Wasser wohnen wollten. Und da Viktors Mutter, wie ich ja anfangs erwähnte, eine begnadete französische Sängerin ist, hat sie auch versucht, die Trauer über Viktors Tod in Musik zu verpacken. Ihr Album Opus 1 sind eigentlich alles musikalische Briefe an Viktor. Aber nicht nur traurige, auch Songs über Erinnerungen und damit fröhliche, leichte Songs. Das Album erschien übrigens an Victors 20. Geburtstag, also 4 Jahre, nachdem er verstorben ist. Und auch sagt Victors Mutter, es ging ja immer in den Berichten und sowas immer um die Gewalt, die Victor angetan wurde bei diesem entsetzlichen Verbrechen, was da begangen wurde. Aber sagt sie, er hat auch so viel Licht in unser Leben gebracht und das möchte ich eben mit den Liedern ausdrücken. Ich finde das eine sehr, sehr schöne Aussage, die mich auch irgendwo noch wieder sehr berührt hat, genauso wie eben die Aussage von Victors Schwester. Und damit gelang es Veronique stückweise eben ihre Trauer zu verarbeiten, auch wenn der Schmerz über den Verlust natürlich nie ganz vergehen wird. Auch steht die Familie wohl nach wie vor in Kontakt mit den Ermittlern. Noch immer hofft sie natürlich, auch bald 6 Jahre später, Frieden finden zu können und den Mörder ihres Sohnes noch zur Rechenschaft ziehen zu können. Auch für Victors Schwester, wie ich ja eben schon sagte, die heute so circa 10 Jahre alt sein dürfte, muss sie weitermachen, Tag für Tag, sagt Veronique Elling. Das war nun der grausame Mord an der Alster an Victor Elling für euch. Vermutlich war manchen dieser Fall bekannt, denke ich mal. Schließlich ist dieser ja auch erst 6 Jahre alt, beziehungsweise wird es leider bald. Ich denke bei dem Fall zum Beispiel auch wieder an Kirsten Saarling. Da hatte ich ja auch schon etwas drüber berichtet, dürft ihr euch sonst auch gerne mal anhören. Sie wurde ja auch einfach von einem Unbekannten erstochen. Einfach so, ohne Grund oder auch andere Messerangriffe hier in Deutschland mit Todesfolge. Ich jetzt persönlich denke auch nicht unbedingt, dass die Tat mit dem IS zusammenhängen könnte, sondern dass vermutlich die Tat eher für ihre Zwecke benutzt wurde, eben um Angst zu verbreiten. Aber ihr könnt mir gerne mal eure Meinung dazu dalassen. Und ich frage mich auch, weshalb der Täter nur Victor umgebracht hat, aber seine Freundin am Leben ließ. Was kann denjenigen dazu bewogen haben, einfach so ein junges Leben auszulöschen von so einem begabten, fröhlichen Jungen, dem einfach niemand was getan hat? Also es geht mir nicht in meinen Schädel rein. Ich kann mir da nur vielleicht irgendeinem psychisch Kranken vorstellen. Aber wieso läuft man mit einem Messer nachts an der Alster rum und sticht wahllos auf einen Mensch ein? Ich kann es nicht verstehen. Und der Schmerz für die Familie, der muss so schrecklich sein. Ich will mir das gar nicht vorstellen, was man da durchmachen muss. Einfach ohne Grund, selbst mit Grund, rechtfertigt das keinen Mord. Aber ohne Grund so einen wehrlosen kleinen Jungen, sage ich jetzt mal, weil er ist ja noch ein Teenager gewesen, wirklich zu töten, das geht mir nicht in meinen Kopf rein. Ja, meine Lieben, was sagt ihr zu dem Mord an der Alster und wer könnte vielleicht für euch als Täter in Frage kommen oder was könnte das Motiv sein? Denkt ihr vielleicht doch immer noch an den IS oder an einen ganz anderen Tätertypus? Gerne dürft ihr mir das in die YouTube-Kommentare schreiben oder auch in den Instagram-Beitrag dazu. Und jetzt beende ich diese, ja, sehr traurige Folge und sage bis zum nächsten Mal, eure Lia.